Es geht um das Vaterunser. Das Gebet, das wir in Matthäus 6 und auch im Lukas-Evangelium überliefert gekriegt haben, das Gebet, das Jesus uns gebeten hat. Ich will mich mit Ihnen Vers für Vers vom Vaterunser entlanghangeln und immer wieder stehen bleiben und kurz darüber nachdenken, was die einzelnen Verse überhaupt bedeuten. Und gleich der Anfang hat es in sich. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Am Anfang des Vaterunsers steht die Anrede, unser Vater im Himmel. Durch diese Anrede lenken wir unseren Blick von uns weg zu Gott, zu dem wir beten. Wir lösen uns von dem, was uns beschäftigt, bringen ihm unsere Ängste und Sorgen und unseren Dank. Und wir stellen uns ganz auf Gott ein. Aber wie können wir zu Gott eigentlich Vater sagen? Ist das nicht ein wenig anmaßend? Wer bestimmt eigentlich, wann Gott unser Vater wird? Vielleicht haben Sie sich aber auch noch gar keine Gedanken dazu gemacht. Wie werden wir eigentlich Gottes Kinder? In Johannes 1,13 steht es deutlich. So viele ihn, gemeint ist Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die seinem Namen glauben. Jesus selbst nennt Gott Abba, das heißt lieber Vater, und kann es auch übersetzen mit Papa oder Väterchen. Und wenn wir Jesu tun, für uns annehmen, das heißt, wenn wir daran glauben, dass er am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist, und wenn wir wie der verlorene Sohn bekennen, Vater, ich habe gesündigt, ich habe deinen Willen nicht getan und ich bin es eigentlich gar nicht wert, dein Sohn zu sein, dann breitet Gott seine Arme aus und nimmt uns als sein Kind wieder auf. Dann nennt Jesus uns seine Brüder, wie es in Hebräer 2 steht. Und dann können wir Gott Vater nennen. Und wenn wir Brüder und Schwestern Jesu sind, dann haben wir wirklich einen Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Wörtlich steht da eigentlich, es werde geheiligt dein Name. Machen wir uns nochmal bewusst, mit wem wir eigentlich sprechen, wenn wir das Vaterunser beten. Wir reden mit dem heiligen Gott, der zwar auch unser Vater, aber dennoch heilig, das heißt abgesondert ist. Es ist Gott, mit dem wir reden. Es ist nicht unser Freund, unser Kumpel, den wir einfach mal so auf die Schulter schlagen. Es ist Gott und er ist heilig. Darum sollen wir das Vaterunser ganz bewusst beten. Wir heiligen und ehren Gott dadurch, dass wir ihm bewusst unsere Bitten und unseren Dank vortragen. Beten wir, um Gott zu ehren, um mit ihm zu reden? Oder beten wir das Vaterunser nur, weil unser Nachbar das aufbetet? Weil man es halt einfach so macht? Wenn wir das so tun, dann ehren und heiligen wir Gott bestimmt nicht mit unserem Gebet. Sondern es kommt auf unsere innere Einstellung an. Gott wünscht sich, dass wir, wenn wir beten, es mit ganzem Herzen tun. Eigentlich kann man ja auch volle Aufmerksamkeit erwarten, wenn man mit jemandem spricht. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. In der Bibel wird der Satan, der Widersacher Gottes, als Fürst dieser Welt dargestellt. Und dass er regiert, können wir sehen. Das sehen wir daran, wie er diese Welt regiert. Wir sehen all das Böse und all das Schlechte in unserem Leben in dieser Welt. Aber sein Herrschaftsbereich endet da, wo Menschen sich Gott anvertrauen, mit ihm leben und seinen Willen tun. Auch schon hier auf der Erde. Und dann wird das Reich Gottes auch hier auf der Erde schon ein Stück sichtbar, wenn Menschen sich zu Jesus bekehren und an ihn glauben. Dieses Dein Reich komme, das kann also eine Bitte an den Vater im Himmel sein, die Zeit bis zur Wiederkunft Christi zu verkürzen und für uns hier auf der Erde erträglich zu machen. Und wenn wir an Christus glauben, dann können wir uns darauf freuen, dass er bald wiederkommt. Wenn wir aber nicht an Christus glauben, dann ist seine Wiederkunft eigentlich, dann ist seine Wiederkunft nichts Erfreuliches. Denn die Bibel spricht davon, dass es dann noch zu spät ist, sich zu entscheiden. Dann ist es zu spät, sich zu entscheiden, ob ich Jesus nachfolge oder nicht. Dann ist die ganze Sache gelaufen. Dein Reich komme, drückt aber noch mehr aus. Es drückt aus, dass ich bereit bin für Gottes Reich, dass ich darauf vorbereitet bin, in seinem Reich zu leben und auch jetzt schon an seinem Reich mitzuarbeiten, indem ich seinen Wille tue, auch schon hier auf der Erde. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist doch mal ein Satz, der geht uns eigentlich doch ganz leicht von den Lippen, oder? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Aber was für Konsequenzen hat dieser Satz? Er zeigt unsere Bereitschaft, Gottes Handeln in dieser Welt als sein souveränes Tun zu akzeptieren. Und auch mitzutragen. Mehr noch, als Diener Jesu erkläre ich mich bereit, aktiv seinen Willen zu tun. Das fällt oft schwer. Wie ist das denn zum Beispiel mit der Gewohnheit? Die wir eine schlechte Gewohnheit nennen, die vielleicht sogar Sünde ist, von der ich aber doch nicht lassen kann. Wie ist das denn, wenn Gott von uns Zeit und eventuell auch Geld fordert? Sind wir auch dann noch bereit? Aber Glauben heißt nicht, dass wir perfekt sein müssen. Es geht darum, dass wir bereit sind, Jesu nachzufolgen. Wenn ich Gottes Herrschaft anerkenne, dann ist das erstmal nicht so schwer. Aber schwer kann es dann werden, wenn Gott Leid in unserem Leben zulässt. Wenn zum Beispiel ein geliebter Mensch, Vater, Mutter oder auch Großmutter stirbt. Oder wenn wir Krankheit erleben in der Familie, so wie Andrea uns das eben geschildert hat. Sind wir auch dann noch bereit zu sagen, dein Wille geschehe, uneingeschränkt? Oder um etwas konkreter zu werden, was ist denn, wenn Gott Entscheidungen von mir fordert, die vielleicht erstmal gar nicht so vorteilhaft für mich aussehen? Ich möchte Ihnen ein Beispiel von mir geben. Mein Zivildienst liegt noch nicht so lange zurück. Und ich hatte die Möglichkeit, entweder einen Telefonistenjob zu machen oder Fahrdienst zu machen oder in die Altenpflege zu gehen. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, in die Altenpflege zu gehen. Weil ich wusste, dass es dran war, dass Gott möchte, dass ich das tue. Ich habe mich bewusst für den schwereren Job entschieden. Für 12-Stunden-Dienste. Für schmutzige Arbeit, die wir eigentlich nicht so gerne machen. Aber ich durfte dann auch erleben, dass Gott diese Entscheidung segnet. Ich habe mit diesen alten Menschen so viel Schönes erleben können, so viele nette Gespräche gehabt, so viel erfahren und lernen dürfen. Also es muss gar nicht so negativ sein, auch wenn es für uns am Anfang vielleicht negativ aussieht. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir irgendwann auch mal in Zweifel und Anfechtungen fallen können. Sondern auch hier geht es wieder um die grundsätzliche Bereitschaft. Dein Wille geschehe. Ich bin bereit, deinen Willen zu tun. Uneingeschränkt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Oder gib uns das, was wir heute brauchen. Auch wenn wir in Deutschland noch keine Angst vor Hunger haben müssen, so dürfen wir doch dankbar sein für unsere Arbeitsstelle. Oder aber wenn wir keine Arbeit haben, für unser soziales Netz. In Deutschland muss niemand verhungern. Gerade das ist keine Selbstverständlichkeit. Und weil es keine Selbstverständlichkeit ist, deshalb sollen und dürfen wir Gott immer wieder darum bitten, dass er uns mit dem versorgt, was wir brauchen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich möchte Ihnen dazu eine Geschichte vorlesen. Eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Sie steht in Matthäus 18. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinem Knechte abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und die Kinder, und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, und ich will dir doch alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du mir etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, und ich will dir doch alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schulden bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du nicht auch dich, deines Mitknechtes, erbarmt haben, wenn auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an jeder seinem Bruder von Herzen vergeht. Der erste Knecht schuldete seinem Herrn 10.000 Talent. Ein Talent von ungefähr 6.000 Dinar, und ein Dinar war der Tageslohn eines Arbeiters zu der damaligen Zeit. Von einem Dinar konnte ein Arbeiter seine Familie einen ganzen Tag lang ernähren. Im Vergleich zu dem, was der erste Knecht erlassen bekommen hat, ist das, was der zweite ihm schuldet, doch nur Peanuts, oder? Trotzdem erweist er sich als unbarmherzig und fordert, die Schulden ganz zu begleichen. Ist das bei uns nicht manchmal ähnlich? Um wieder mal den Bogen zum Anfang zu spannen: Wenn wir Gottes Kinder sind und wir unsere Sünden und unsere Schuld vergeben bekommen haben, erwartet Gott auch, dass wir bei unseren Mitmenschen ähnlich handeln. Das heißt nicht, dass wir über jede Verletzung lächelnd hinwegsehen oder jede Verfehlung mit dem Deckmäntelchen der Liebe einfach zudecken müssen. Nein, aber wenn wir Gottes Liebe und Vergebung erfahren haben, dann dürfen wir etwas davon weitergeben. Dann dürfen wir anderen Menschen vergeben, weil Gott uns vergeben hat. Vielleicht denken Sie an dieses Gleichnis, wenn Sie gleich aus dem Gottesdienstsaal rausgehen und Ihr Wagen ist schon wieder zugeparkt. Oder wenn Sie am Montag wieder in den Beruf stehen oder in die Schule gehen. Und er ist doch klar, dass schon wieder dieser Kollege, der jeden Montagmorgen ankommt und mir erstmal einen reintritt. Vielleicht sind wir dann bereit, darüber hinwegzusehen und dem anderen sein Verhalten auch nicht nachzufragen. Denn Gott trägt uns auch nichts nach. Er vergibt uns ein für alle Mal. Und etwas, das vergeben ist, das schmiert er uns nicht auch nochmal aufs Butterbrot. Was aber, wenn es Dinge gibt, die wir meinen, anderen Menschen nicht vergeben zu können? Wenn es uns vielleicht ganz schwer fällt, zu vergeben. Vielleicht gibt es Verletzungen, die immer wieder aufbrechen, noch bevor sie richtig verheilen können. Ich habe das am eigenen Leibe erlebt, wie schwer es sein kann, anderen Menschen zu vergeben. Aber wenn ich bedenke, was Jesus mir alles vergeben hat, dann kommt in mir der Wunsch auf, anderen zu vergeben. Wenn das jedoch nicht geht, dann ist es vielleicht angebracht, mal mit jemand anderem darüber zu sprechen und auch darüber zu beten. Und wenn Sie noch nicht Gottes Kind sind, wenn Sie gemerkt haben, dass die Anrede "unser Vater" eigentlich gar nicht auf Sie passt, ich denke, dass Gott auch dann unsere Gebete ernst nimmt. Und Ihnen möchte ich sagen, Gott vergibt gerne. Aber er erwartet, dass wir ihm unsere Sünden bekennen und vor ihn bringen. Und wenn Sie es aufrichtig und ehrlich tun und von ganzem Herzen seine Vergebung erlangen wollen, dann wird er Ihnen auch vergeben. Das können Sie hier erleben im Gottesdienst oder auch zu Hause, ist nicht wichtig, wie sie das tun. Es ist nicht wichtig, ob sie das im Stehen, Knien, Liegen oder Sitzen tun. Es ist auch nicht wichtig, was sie sagen. Aber es ist wichtig, dass sie es ehrlich tun. Und vor allem, dass sie es tun. Und wenn sie das getan haben, dann sind sie Gottes Kind. Dann dürfen auch sie zu Gott, das Vater, sagen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Was ist eigentlich Versuchung? Immer wieder werde ich auch als Christ noch in Situationen geführt, in denen ich mich entscheiden muss. Entscheiden zwischen richtig und falsch. Zwischen gut oder schlecht. Aber auch, ob ich Gottes Willen tue oder nicht tue. Und als Hilfe bei diesen Entscheidungen hat Gott uns eine Grundausstattung mitgegeben. Unser Gewissen. Es hilft uns zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist. Aber selbst das ist schwierig. Unser Gewissen deformiert mehr und mehr. Es ist prägbar von Menschen. Und man hört immer öfter von gewissenlosen Menschen. Und wir haben sogar gelernt, unser Gewissen ganz abzuschalten, wenn es uns stört. Dann fragen wir gar nicht mehr danach. Und als zweites hat er uns sein Wort, die Bibel, mitgegeben, in der wir lesen können, was sein Wille ist. Und aus der Bibel erhalten wir auch Hilfe bei unseren konkreten Entscheidungen. Denken Sie zum Beispiel an die 10 Gebote. Die sind ganz eindeutig und sind ganz Gottes Wille. Und er gibt uns seinen Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist lässt Gott uns erkennen, was seine Wahrheit ist und was sein Wille ist. Und wenn wir zu Gott Vater sagen können, dann haben wir auch seinen Heiligen Geist. Das hat er uns versprochen. Und führe uns nicht in Versuchung. Gott selber kann Menschen in Versuchung hineinführen. Das macht er, um zum Beispiel ihren Glauben zu prüfen. Aber auch, um uns in unserem Glauben zu stärken. Selbst Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und ich zitiere, damit er vom Teufel versucht werde. Aber in Jakobus 1,13 erfahren wir, dass Gott nicht vom Bösen versucht werden kann und auch niemanden zur Sünde verführt. Gott selber reizt niemanden dazu zu sündigen. Das ist mir wichtig, das so zu sagen. Denn den Anreiz zur Sünde, den bildet vielmehr unsere eigene Lust und Begierde. Unser Streben nach Macht, unser Streben nach Geld. Und genau diese Reize, die benutzt der Satan, um uns in die Gefahr zu bringen, wieder und wieder zu sündigen. Gerade diese Worte Jesu, und führe uns nicht in Versuchung, machen deutlich, dass mit Versuchung in erster Linie Letzteres, nämlich Versuchung durch Sünde gemeint ist. Und dass wir ohne Gottes Hilfe diese Versuchung nicht durchstehen können. Das bringt uns zum zweiten Teil des Verses. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir können in der Sünde und in der Versuchung nicht von uns aus bestehen, sondern wir haben Gottes Beistand nötig. Er hat uns zugesagt, dass er für uns da ist und uns zur Seite steht, wenn es drauf ankommt. Und deshalb dürfen wir ihn bitten, uns nicht allein zu lassen in unserer Sünde und in all unseren Schlechtigkeiten, sondern wir dürfen rufen, lass nicht zu, dass die Sünde Macht über mich gewinnt. Mach mich frei davon. Verändere mich und meinen Charakter und mach mich so, wie du mich haben willst. Erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dieser letzte Satz stammt wohl nicht von Jesus. Er hat ihn wohl nicht direkt gesagt, als er uns dieses Gebet gegeben hat. Aber er passt hier an dieser Stelle sehr gut hin. Und er ist auch gleich in den Gemeinden gebetet worden. Mit diesen Schlussworten bekennen wir vor Gott, aber auch vor den Menschen, dass wir seine Macht und seinen Herrschaftsanspruch anerkennen. Wir bezeugen, dass Gott regiert, dass er mächtig und dass er herrlich ist. Aber tun wir das wirklich? Wird das sichtbar in unserem Leben, dass wir das tun? Tun wir das konsequent in allen Punkten oder fällt uns das schwer? Oder sind wir vielleicht gar nicht bereit, es so zu bekennen? Wenn wir nicht wirklich bereit sind, Gottes Willen zu tun, wie wir es bei Dein Wille geschehe gehört haben, dann bleibt doch dieser Abschluss nur ein Lippenbekenntnis. Ich hoffe, Ihnen ist vielleicht bewusst geworden, was Sie da eigentlich beten. Durch das Anspiel und auch durch die Predigt. In jedem Vers liegt ganz schön Zündstoff. In jedem Vers liegt eine weltbewegende Aussage, die so tiefgreifend ist, dass man über jeden Vers fast eine ganze Stunde predigen könnte. Und vielleicht denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal das Vaterunser sprechen. Gott freut sich, wenn wir dieses Gebet ernst und aufrichtig beten können. Und wenn wir es nicht nur aus Gewohnheit tun. Amen.